Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Erfolgreich Abnehmen. Und ich habe auf Instagram gefragt, welches Thema ihr euch wünscht für den Podcast. Ich habe abstimmen lassen, es waren zwei Themen zur Auswahl und gewonnen hat recht eindeutig Kalorien zählen, ja oder nein, was halte ich davon? Und ja, euer Wunsch ist mir natürlich Befehl und dementsprechend sprechen wir jetzt über das Thema Kalorien zählen und was ich davon halte. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Vorweg beantworte ich dir natürlich erstmal die Frage, ob ich überhaupt Kalorien zähle und das kann ich ganz klar mit Nein beantworten und dementsprechend wird diese Podcast-Folge auch ein bisschen länger, denn ich werde dir erklären, warum das so ist und was ich dir stattdessen empfehle. Ich habe früher Kalorien gezählt, in der Tat. Das hat mir aber nur begrenzten Erfolg gebracht und warum, was da so die typischen Schwierigkeiten sind, das erkläre ich dir jetzt natürlich gleich. Ich habe dann jedenfalls für mich einen anderen Weg gefunden, weil es meiner Überzeugung nach nicht nur auf die Kalorien ankommt. Denn unser Körper ist halt ja kein physikalisches Produkt, sondern ein biologisches. In unserem Körper sind einfach Stoffwechselprozesse und viele hormonelle Dinge beteiligt an der Abnahme. Und dementsprechend funktioniert bei vielen das Gesetz weniger essen, als du verbrauchst und du nimmst automatisch ab, nicht. Und was ich sehr schade finde, ist, wenn Leute, die nicht abnehmen können, obwohl sie es mit ihrer Ernährung sehr genau nehmen, im Internet dann suchen, in Foren oder in Facebook-Gruppen, eigentlich immer die Antwort bekommen, dann hast du nicht genau getrackt. Ja, also man wirft ihnen vor, dass sie es halt nicht genau genug genommen haben. Oder sie hätten halt ihren Bedarf unterschätzt. Und ich gehe jetzt einfach mal nach und nach auf die Schwierigkeiten ein und piekse mal so ein bisschen an den Stellen, wo ich dir sage, da könnte das Problem liegen. Das heißt, wenn du bis jetzt auch Schwierigkeiten mit dem Abnehmen hattest und Kalorienzählen dir nicht weiter geholfen hat, erkennst du dich vielleicht an einer dieser Stellen wieder. Fangen wir mal mit Punkt Nummer 1 an. Der Kalorienbedarf einer individuellen Person, also jetzt von dir oder von mir, lässt sich halt nicht genau bestimmen, zumindest nicht ohne weiteres. Woran liegt das? Das Einfachste, was du natürlich machen kannst, um deine Kalorien auszurechnen, ist ein Internetrechner benutzen. Wenn du da jetzt aber mal verschiedene Rechner benutzt, wirst du merken, dass die dir oft unterschiedliche Sachen ausspucken, weil der eine auch viel mehr Angaben abfragt als der andere. Das heißt, hier kannst du jetzt schon mal nicht wissen, welcher jetzt der genaueste ist. Du kannst jetzt zum Beispiel Mittelwert nehmen oder das, was dir jetzt am besten passt. Aber grundsätzlich bist du dir erstmal nicht sicher, ob dieser Wert stimmt. Er bietet dir halt einen groben Anhaltspunkt. Der Grund, warum diese Rechner, selbst wenn du jetzt einen hättest, der recht genau ist, der relativ viel abfragt, also Tätigkeit, Aktivität im Alltag und so weiter, also mehr, ein bisschen mehr als nur Größe, Gewicht und Alter abfragt, dann ist es immer noch so, dass es natürlich ein paar Faktoren gibt, die so ein Rechner nicht aufnehmen kann. Zum einen ist das, dass der Rechner nicht weiß, was du für einen Muskelanteil hast. Er wird jetzt davon von einem ganz normalen Muskelanteil ausgehen, wie eine Frau deines Alters ihn hat. Aber wenn du jetzt schon viele Crash-Diäten gemacht hast oder generell einfach viele lange Abnehmperioden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch viel Muskulatur verloren hast und dass du wahrscheinlich weniger Muskulatur hast als diese Durchschnittsfrau, von der Rechner ausgeht. Jetzt musst du wissen, dass Muskulatur unsere Fettverbrennungsmotoren sind. Das bedeutet, jede Muskelzelle verbraucht Energie und das wirklich 24 Stunden am Tag, auch im Schlaf. Weil Muskulatur sogenanntes aktives Gewebe ist. Das heißt, dieses Gewebe muss wirklich regelmäßig repariert, aufgebaut, erneuert werden und der Körper hat einfach einen relativ hohen Energieaufwand, um diese Muskeln in Schuss zu halten. Fettgewebe wiederum ist passives Gewebe. Da wird zwar ein bisschen durchblutet, aber ansonsten hat dein Körper keine große Arbeit damit. Das heißt, zwei Personen, die gleich viel wiegen, aber ein unterschiedliches Verhältnis zwischen Fett und Muskulatur haben, haben einen unterschiedlichen Kalorienverbrauch. Nämlich die Frau, die mehr Muskeln hat, verbraucht mehr Energie als die Frau, die genauso viel wiegt, aber weniger Muskeln und dafür mehr Fett hat. Das weiß der Rechner natürlich nicht. Wie denn auch? Ein weiterer Punkt, der eine große Rolle spielt und es wird absolut unterschätzt, ist die Hormonlage. Natürlich kann dieser Rechner nicht wissen, ob mit deinem Hormon alles in Ordnung ist. Was genau für Hormone ich meine, spreche ich später noch an. Da gehe ich auf die drei typischen Hormone ein, die uns auf den Strich durch die Rechnung machen. Aber es ist ja klar, mit Hormonen hat so ein Online-Rechner nichts am Hut. Ein dritter Punkt bei den Rechnern ist, dass die meisten, die so einen Rechner ausfüllen, oder viele, sag ich mal, ihre Aktivität falsch einschätzen. Es gibt Rechner, die sehr genaue Sachen abfragen, also wie viele Stunden schläfst du, wie viele Stunden sitzt du am Schreibtisch, wie viele Stunden gehst du und so weiter. Aber man neigt dazu, das Ganze ein bisschen zu beschönigen. Und das ist wirklich ein unbewusster Prozess, das ist wirklich nicht extra. Und das Erstaunliche ist, dass Menschen, die von Natur aus schlank sind, in der Regel bei sowas ihre Angaben unterschätzen. Das heißt, sie unterschätzen, wie viel sie sich bewegen und wie aktiv sie sind. Und Leute, die übergewichtig sind, überschätzen das. Und dadurch kommt es einfach dadurch, dass du es selbst ausfüllst und niemand das irgendwie messen kann, schnell dazu, dass du einfach was Höheres eingibst, als du realistisch verbrauchst, und schon kommen die Kalorien, die dort ausgespuckt werden, nicht hin. Natürlich könntest du auch so ein Fitnessarmband benutzen, oder es gibt ja auch diese Bänder, die du unter der Brust anbringst, die halt dann den Puls dort messen. Auch hier ist es aber so, dass oft verschiedene Geräte verschiedene Ergebnisse anzeigen oder dass der Kontakt nicht ganz anliegt und schon gehen Daten verloren. Und auch hier ist immer die Frage, wie genau ist es wirklich? Also ich habe es jetzt schon von mehreren gelesen, die verschiedene Fitnessuhren ausprobiert hatten und unterschiedliche Ergebnisse rausbekommen haben. Das heißt, auch hier ist es nur ein Anhaltspunkt, es ist halt kein Gesetz. Relativ genau kann man dein Grundbedarf, also das, was du verbrauchst, wenn du 24 Stunden im Bett liegen würdest und keine Aktivität hättest, das ist das, was dein Körper an Energie verbraucht, damit der Herzschlag da ist, damit alle Stoffwechselprozesse durchgeführt werden, damit du atmest etc. Also einfach nur liegen, nichts tun, der Raum ist weder heiß noch kalt, das ist dein Grundbedarf. Den kann man im Labor ermitteln, aber realistisch betrachtet, wer macht das von uns? Ja. Und zweitens kommen dann ja immer noch die Alltagsaktivitäten, also dein Job, Sport, ob du dich vielleicht viel bewegst, ob du mit dem Hund viel gehst, ob du tendenziell ein Mensch bist, der eher still sitzt oder der ständig rumzappelt. Das alles wird ja trotzdem nicht erfasst. Das heißt, der Kalorienbedarf kann schon mal nur annähernd ermittelt werden. Ob der genau stimmt, weißt du nicht. Zweiter Punkt, auch der Kaloriengehalt eines Lebensmittels lässt sich nicht genau bestimmen. Alle Produkte, die auf den Markt kommen und die eine Nährwerttabelle haben müssen, das betrifft ja zum Beispiel kein Obst, da ist keine Nährwerttabelle draufgeklebt, sondern alles, was irgendwie verarbeitet ist. Das fängt schon an bei Milchprodukten, aber natürlich auch gerade Fertiggerichte und Co. haben natürlich eine Nährwerttabelle. Aber auch die gesunden Sachen, ja, die werden einmal ins Labor geschickt und analysiert, und die Daten, die dort rauskommen, bei dieser Stichprobe, bei diesen Produkten, die eingeschickt wurden, die werden da hinten drauf geschrieben. Jetzt ist es aber gerade bei den gesunden, natürlichen Lebensmitteln so, dass du einfach Schwankungen hast. Auch wenn der Apfel jetzt keine Nährwerttabelle hat, ist der halt ein gutes Beispiel. Du wirst von der gleichen Sorte Äpfel, je nachdem, unter was für Bedingungen der gewachsen ist, wirst du süßere Äpfel haben, die haben mehr Zucker, und du wirst saurere Äpfel haben, die haben weniger Zucker. Wenn du jetzt trackst, dann hast du da einfach nur einen Durchschnittswert stehen. Jetzt wirst du sagen, ja, die Abweichung ist ja nicht so groß und mal ist der Apfel halt saurer und mal ist er süßer, das gleicht sich aus. Stimmt, aber nach der Kalorientheorie, es ist übrigens nur eine Theorie, das heißt, es ist eine Annahme, ist es so, dass ja jede Schwankung quasi dafür sorgen kann, dass sich das addiert. Das heißt, du hast bei jedem Lebensmittel eine kleine Schwankung, mit Pech ist es überall mehr und auf einmal hast du kein Defizit mehr und dein Körper rechnet quasi ab und sagt, nee Leute, also so nehme ich nicht ab. Das ist in der Realität nicht so. Das zeigt aber einfach ein bisschen den Haken, den ich da sehe an der Kalorientheorie. Du kannst es einfach nicht genau bestimmen. Und dazu würde ja kommen, dass du wirklich jedes Lebensmittel exakt abwiegen müsstest, was ein irrsinniger Aufwand ist, der überhaupt in keinem Verhältnis steht, um überhaupt schon mal genau einzugeben, was du gegessen hast. Dann müsstest du in den Datenbanken auch noch sicher sein können, dass die Lebensmittel alle korrekt angelegt wurden. Denn bei diesen öffentlichen Datenbanken, wie du sie zum Beispiel in der MyFitnessPal-App findest oder generell in solchen Apps oder auch online bei fddb.info, ich gucke da auch rein, aber das haben halt andere Leute angelegt und du weißt nicht, ob sie sich vertippt haben, ob sie die Werte ein bisschen geschönt haben, ob die vielleicht irgendein Ernährungskonzept verfolgt haben, wo sie sagen, ach, ich zähle die Kohlenhydrate nicht, und dann haben sie die nicht mit angegeben, weil sie die selbst nicht brauchen, und du freust dich bei irgendeinem Lebensmittel, dass es keine Kohlenhydrate hat, weil du hast halt die Packung nicht in der Hand. Ist halt schwierig. Das heißt, im Zweifel müsstest du sie sogar alle Lebensmittel selbst anlegen. Ist eher unwahrscheinlich. Die Theorie sagt außerdem, dass es quasi nur auf die Kalorien ankommt. Das würde jetzt erstmal heißen, wenn man das schwarz-weiß sieht, ich habe hier meine Gesamtkalorien, die darf ich essen. Wir nehmen jetzt auch mal an, dass die stimmt, ja, diese Kalorienzahl stimmt. Du hast dir davon ein Defizit abgezogen, sagen wir 500 Kalorien. Und jetzt sagt die Kalorientheorie ja, es ist egal, was du dafür isst, du nimmst ab, solange du das Defizit einhältst. Und jetzt kommen wir an einen weiteren Punkt. Es kann schon sein, dass du abnimmst. Aber was du abnimmst, ob du wirklich Fett abbaust, was dein Ziel ist, ob du stattdessen Muskulatur verlierst, das Fett bleibt aber, das heißt auf der Waage sinkt das Ganze, aber im Bikini fühlst du dich immer noch nicht wohl, weil das ganze Fett ist noch da und alles ist wabbelig, man spricht dann von Skinny Fat. Oder ob du, je nach Ernährungsform, und das kann wirklich passieren und das ist wirklich gefährlich, sogar Organmasse abbaust. Und nicht jedes Organ ist reversibel. In der Regel kriegst du einfach irgendwann gesundheitliche Schäden davon, weil du deine Organe kaputt gemacht hast. Warum passiert das? Wenn du nur auf das Defizit guckst und dafür isst, was du willst und dich da theoretisch, und jetzt sagst du natürlich, das macht doch keiner, doch glaub mir, das machen genug, dich dann von Pizza ernährst oder von Eiscreme oder du isst vielleicht morgens gesund, aber abends isst du halt irgendwelche Fertigsachen und sagst, naja, aber meine Kalorien passen ja. Es verleitet dazu. Und die Kalorientheorie sagt erstmal, ist egal, solange du deine Kalorien eingehalten hast, nimmst du ab. Aber was du abnimmst, steht halt auf einem anderen Blatt. Und dazu kommt dann halt auch noch, wenn diese Lebensmittel dann einfach deinen Hormonhaushalt so beeinflussen, weil gewisse Nährstoffe fehlen oder weil du einfach nicht gut klarkommst mit den ganzen Konservierungsstoffen, Farbstoffen und was weiß ich, was da teilweise alles drin ist, dann kann es auch einfach sein, dass deine Hormone dir einen Strich durch die Rechnung machen und du deswegen nicht abnimmst. An dieser Stelle ist für mich der größte Haken an der Kalorientheorie, denn er klammert die ganzen biochemischen Prozesse in unserem Körper aus und ignoriert, dass wir halt kein physikalisches Produkt sind, sondern dass unser Körper auf Biologie beruht. Und ich werde jetzt auf drei Hormone eingehen, die typischerweise dafür sorgen, dass du nicht abnimmst. Und du kannst dir am besten ja schon mal einen Zettel und einen Stift schnappen und dir das mal mitschreiben und für dich überlegen, ob eins dieser Hormone bei dir vielleicht auch regelmäßig querschlägt. Faktor Nummer 1, Hormon Nummer 1 ist Insulin. Du hast es sicherlich schon gehört. Insulin wird immer dann ausgeschüttet, wenn du Kohlenhydrate isst, sei es jetzt zum Beispiel Stärke, also was es in Nudeln, Brot etc. drin ist, oder sei es Zucker. Beides landet einfach als Zucker im Blut. Also auch die komplexen Kohlenhydraten werden zu Zucker umgebaut und landen dann im Blut. Dann steigt der sogenannte Blutzuckerspiegel an. Ein hoher Blutzuckerspiegel ist lebensgefährlich. In diesem Fall schickt der Körper quasi als Feuerwehr das Insulin los, um den Zucker aus dem Blut zu transportieren. Insulin ist also wirklich immer ja, Alarmbereitschaft für deinen Körper. Und dazu sage ich jetzt nochmal kurz als kleinen Exkurs, wenn du dir mal die Jäger und Sammler anguckst, haben die einfach nicht solche Kohlenhydratmengen gegessen wie wir. Das heißt, damals war der Körper nicht dazu genötigt, ständig Insulin auszuschütten, sondern die haben sich vielmehr von Eiweiß und Fetten ernährt, wofür sehr wenig Insulin oder sogar gar kein Insulin ausgeschüttet werden muss. Also, sagen wir jetzt, du hast jetzt zum Beispiel eine Portion Nudeln gegessen oder du hast einen Snickers gegessen und der Zucker landet im Blut. Das Insulin kommt jetzt, sammelt quasi diesen Zucker ein und muss den abtransportieren, damit du nicht stirbst. Das wäre lebensgefährlich. Wenn deine Glykogenspeicher glücklicherweise noch Platz haben, die Glykogenspeicher sind quasi Speicherorte für Zucker im Körper. Du hast diese Speicher in der Leber und in der Muskulatur. Da zeigt es sich, dass es von Vorteil ist, wenn man halt Sportler ist, am besten Kraftsportler, denn je mehr Muskulatur man hat, desto mehr von diesen Speichern hat man und desto eher hat der Körper natürlich die Möglichkeit, überschüssigen Zucker dort zu lagern. In diesem Fall wird der Zucker auch als Zucker gespeichert und wenn du das nächste Mal eine sehr anstrengende Tätigkeit hättest, wo du schnell Energie brauchst, sagen wir, du musst auf einmal sprinten, der Säbelzahntiger greift dich an, ja? Oder ja, du musst auf einmal eine schwere körperliche Arbeit ausführen oder du gehst ins Fitnessstudio und stemmst richtig Gewichte. Dann wird diese schnell verfügbare Energie benutzt, das heißt, dann werden die Glykogenspeicher geleert und es wäre wieder Platz für neuen Zucker. bei der Ernährung, wie die meisten von uns sie aber haben, und da nehme ich mich überhaupt nicht außen vor, ich habe mich früher genauso ernährt, ist es ja so, dass du eigentlich zu jeder Mahlzeit Kohlenhydrate, sei es in Form von Zucker oder in Form von Stärke, nachschiebst. Manche essen sogar 5-mal am Tag und auch die Snacks beinhalten in der Regel Kohlenhydrate. Sei es, dass du morgens Brot oder Brötchen isst, mittags Pasta und abends nochmal Brot oder Kartoffeln oder was auch immer. Du bringst halt immer Zucker ins Blut und jedes Mal wird Insulin ausgeschüttet und musst den Zucker abtransportieren. Und jetzt ist es so, wenn die Glykogenspeicher voll sind, weil du halt so viel Kohlenhydrate über den Tag immer wieder isst, dass die gar nicht so schnell abgebaut werden oder verbraucht werden, wie du sie halt nachlieferst, dann hat dein Körper mit dem Insulin nur noch eine Möglichkeit, das Ganze abzulagern, und zwar in den Fettzellen. Dann werden diese Zuckeranteile im Blut als Fett eingelagert. Und da kommen wir schon in die Krux unserer heutigen Gesellschaft. Die meisten von uns essen einfach mehr Kohlenhydrate, als sie in dem Moment verbrauchen. Weil du gehst ja in der Regel nicht nach dem Essen sofort einer anstrengenden Tätigkeit nach. Aber vor allem sind die Glykogenspeicher in der Regel immer voll. Das heißt, das Ganze landet einfach auf den Hüften. Der Körper zieht sich den Zucker, den er in dem Moment braucht, für die Tätigkeit, die er gerade hat, und wenn es halt nur Sitzen und Atmen ist, und der ganze Rest wird halt eingelagert. Und dadurch, dass dann der Blutzuckerspiegel im Anschluss abfällt, also Insulin hat quasi den ganzen Zucker sich geschnappt und ganz schnell abtransportiert, dadurch rauscht der Blutzucker dann in den Keller. Das heißt, du hast keinen stabilen, gleichbleibenden Blutzuckerspiegel, wie du ihn beispielsweise bei einer Low-Carb-Ernährung hast. Und dann hast du das Gefühl, du unterzuckerst. Dementsprechend, dir wird vielleicht übel, dir wird schwindelig. Dein Körper ist aber eigentlich gerade froh, dass er diesen Zuckerschock losgeworden ist, weil der war ja lebensgefährlich. Und du schiebst dann den nächsten Zucker nach, weil du dich unterzuckert fühlst. Kann übrigens auch in Form von Obst sein. Auch Fructose, also der Fruchtzucker, geht sehr schnell ins Blut und sorgt für einen hohen Insulinausstoß. Deswegen empfehle ich bei Low Carb auch immer, Obst halt mit was Fettigem, wie zum Beispiel Sahne oder griechischem Joghurt, zu kombinieren, weil das Fett die Aufnahme verlangsamt. Das ist also das Insulin, Faktor Nummer 1. Heißhunger, der daraus resultieren kann, sorgt natürlich auch dafür, dass du mehr isst, als du brauchst, und deine Kalorien dann halt auch nicht einhältst. Aber Insulin ist erstmal das Erste, was uns ein bisschen querschießen kann. Und ganz wichtig, bevor ich es vergesse, solange Insulin im Blut ist, das heißt auch, je öfter du Kohlenhydrate isst, desto öfter wird ja auch Insulin ausgeschüttet, Insulin unterbindet komplett die Fettverbrennung. Das heißt, selbst wenn in den Essenspausen dein Körper angefangen hat, Fett abzubauen, wird mit jeder Mahlzeit, mit jedem Snack, der Zucker oder Kohlenhydrate enthält, die Fettverbrennung unterbrochen, bis der Zucker komplett abtransportiert ist. Das musst du dir halt also jetzt auch noch überlegen, ob du wirklich deine Fettverbrennung jedes Mal unterbrechen willst, denn natürlich wird die nicht so effektiv laufen, wenn du ständig dazwischen funkst. Das zweite Hormon, was regelmäßig beim Abnehmen Probleme macht, ist das Cortisol. Cortisol wird halt in Stresssituationen ausgeschüttet und Cortisol ist wichtig. Es ist lebensnotwendig. Dein Körper braucht das, ja. Aber es ist jetzt einfach, also Cortisol ist nicht das böse Hormon, sondern es ist ein Indikator dafür, dass du einfach zu viel Stress hast. Und die Nebenwirkung von Cortisol ist einfach, dass dein Körper in so einer Ausnahmesituation ist, dass er Besseres zu tun hat, als Fett zu verbrennen. Versuche es jetzt wirklich so umgangssprachlich wie möglich auszudrücken, damit du das verstehst. Dein Körper ist wirklich so im Überlebensmodus, dass er für die Fettverbrennung keine Kapazitäten hat. Ich gehöre zu dieser Gruppe von Menschen, wo das ganz extrem ist. Wenn ich eine stressige Phase habe, muss ich gar nicht versuchen abzunehmen. Ich weiß genau, es funktioniert nicht. Ich nehme dann weder zu noch ab. Das heißt, selbst wenn ich in diesen stressigen Phasen dann mir regelmäßig Schokoriegel reinziehe, bewegt sich da nichts nach oben. Die Retourkutsche kommt erst, wenn der Stress nachlässt und ich dann mein Essen nicht unter Kontrolle habe. Dann auf einmal schnell die Waage natürlich hoch. Das ist mir früher regelmäßig immer in den Prüfungsphasen passiert. Ich habe immer nach jeder Prüfungsphase echt mehr auf den Rippen gehabt, weil wenn man halt sich ungesund ernährt, dass ja auch getriggert wird. Du bekommst durch die ganzen Zusatzstoffe, aber auch durch den Zucker wirklich eine Abhängigkeit von diesen Sachen. Es fällt dir schwer, dann einfach auf Zucker zu verzichten oder die Finger von Fertiggerichten zu lassen. Und das ist auch von der Lebensmittelindustrie so gewollt. Es wird fast überall Zucker mit reingepackt als Konservierungsstoff oder auch als Geschmacksverstärker. Und wir sind da getriggert. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, dann aufzuhören mit diesen Sachen. ist halt ein negativer Effekt von verarbeiteten Produkten und sehr zuckerreichen Produkten. Wenn du also regelmäßig viel Stress hast, viel Stress kann auch bedeuten, du kriegst immer nur sehr wenig Schlaf, sagen wir 3-4 Stunden pro Nacht oder 5, das ist zu wenig. Oder du hast vielleicht ein kleines Kind. Natürlich kann man das in dem Moment nicht ändern, aber es ist eine Erklärung für dich, warum du in dieser stressigen Phase nicht abnimmst. Oder du hast gerade Prüfungsphase. Oder du bist Leistungssportler und bereitest dich auf einen Wettbewerb vor, auch wenn du dann vermutlich nicht wirklich übergewichtig bist. Das alles sind Dinge für deinen Körper, die Stress sind. Übrigens auch schlechte Ernährung ist Stress für deinen Körper, weil er bekommt nicht die Nährstoffe, die er eigentlich braucht, um seine Stoffwechselprozesse auszuführen und um gesund zu bleiben. Oft leidet ja auch das Immunsystem dann darunter, wenn du dich schlecht ernährst. Und auch das ist natürlich wieder Stress. Auch Krankheit ist Stress für deinen Körper. Das heißt, wenn du viel Stress hast und du nimmst nicht ab, dann muss der erste Faktor sein, dass du guckst, dass du mehr schläfst, denn im Schlaf werden die Stresshormone abgebaut und dafür werden dann auch Wachstumshormone ausgeschüttet. Und Wachstumshormone, auf die wollte ich jetzt gerade eigentlich gar nicht nochmal eingehen in meiner Hormonreihe, aber die sind halt daran beteiligt, dass du als erwachsener Mensch Fett verbrennst. Also je mehr Wachstumshormone du nachts ausschüttest, desto besser ist es zum Abnehmen. Dementsprechend schlafen am besten ohne Fernseher, und wenn der Fernseher doch läuft, dann setz bitte eine Schlafmaske aus, denn nur bei wirklicher Dunkelheit und ohne dieses blaue Licht wird die Produktion wirklich angekurbelt. Das dritte Hormon, auf das ich aber eigentlich hinaus wollte, sind die Schilddrüsenhormone. Es ist auch nicht nur ein Hormon, sondern es gibt mehrere. Und das Problem ist, vielleicht hast du die Folge mit Christiane von Love Me Cakes zu dem Thema gehört, dass Hausärzte in der Regel sich halt nicht alle Hormone angucken, sondern die gucken sich vor allem den TSH-Wert an. Der TSH-Wert ist aber eigentlich nur ein Indikator, wenn es schon zu spät ist. Also wenn der nicht mehr in Ordnung ist, dann läuft halt schon lange was schief in deinem Hormonhaushalt. Für den Fall, dass du deine Schilddrüsenwerte untersuchen lässt, weil du nicht abnehmen kannst, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dann gehe bitte zu einem Facharzt, zum Beispiel zu einem Nuklearmediziner. Der ist spezialisiert auf Schilddrüsenerkrankungen, und wenn du dem sagst, du kannst nicht abnehmen oder du bist immer müde und schlapp und antriebslos, dann sind das für den Indikatoren, dass mit der Schilddrüse was nicht in Ordnung ist. Für den Hausarzt wiederum sind das erstmal Symptome, die auf alles Mögliche hinweisen können, weil es natürlich so diffuse Symptome sind, die man jetzt nicht genau zuordnen kann. Solltest du dieses Blutbild in die Hand gedrückt bekommen von deinem Nuklearmediziner, also vom Facharzt, dann schau dir bitte den FT3-Wert an. Du hast bei den Hormonen immer eine Von-Bis-Skala. Und der FT3 muss im oberen Drittel sein, damit du abnehmen kannst. Das ist unser Schlank- und Glücklich-Hormon. FT4 wird in FT3 umgewandelt. Das heißt, wie es bei Christiane zum Beispiel der Fall ist, der FT4 war gut, aber die Umwandlung hat nicht funktioniert und deswegen hat sie nicht abgenommen und deswegen war sie halt müde und angeschlagen und es ging ihr wirklich schlecht. Sowas wird ein Hausarzt aber nicht untersuchen, und selbst wenn er diesen Wert mit abnimmt, wird er im Zweifel nicht wissen, dass es spezielle Medikamente gibt, um diesen kleinen Wert, also diesen Unterwert quasi, zu korrigieren. Ja, dafür musst du zu einem Facharzt gehen. Und ich bin mir sowas von sicher, dass da draußen so viele Menschen rumlaufen, die Schilddrüsenprobleme haben und es nicht wissen, weil es beim Hausarzt abgenommen wurde und der gesagt hat, es ist alles in Ordnung. Weil der auch einfach schon mal nicht alle Werte abnimmt, die ein Facharzt abnimmt. So, du merkst schon, Schilddrüse ist ein Thema, was mir auch am Herzen liegt, weil ich selber Hashimoto habe. Ich habe inzwischen aber gar keine Schilddrüse mehr, nur Hashimoto verschwindet nicht. Es ist eine Autoimmunerkrankung, die bei mir zum Glück keine Auswirkung hat, zumindest heutzutage. Und dadurch, dass ich gar keine Schilddrüse mehr habe, konnte man mich sehr gut einstellen. Ich habe kein Organ mehr, was selbst Hormone produziert, an das man sich immer wieder anpassen muss. Aber ich habe natürlich vorher, bevor die Schilddrüse entfernt werden musste, mit Hashimoto gelebt. Und das hieß dann halt, alle 3 Monate, glaube ich, war ich beim Arzt. Blut wurde abgenommen und es wurde geguckt, ob wir die Medikamente anpassen müssen. Und es liegt mir wirklich am Herzen, den Frauen da draußen, die nicht abnehmen können, darum zu bitten oder ihnen ans Herz zu legen, dass sie diese Werte untersuchen lassen, weil auch ich konnte mit Hashimoto abnehmen. Das geht, aber du brauchst einen Arzt, der sich wirklich mit deinem Blutbild auskennt, sich damit auseinandersetzt und entsprechend daran so lange rumfeilt, bis es dir gut geht. Und ein Satz, den mein heutiger Arzt mir dazu gesagt hat, ist: Wir behandeln keine Blutwerte, wir behandeln Menschen. Es geht diesem Arzt immer darum, dass es mir gut geht, dass ich gut schlafe, dass ich Energie habe, dass ich abnehmen kann. Ja, um jetzt ein paar Symptome zu nennen, auch dass ich keine Wassereinlagerung habe etc. Die bekommt man von der Unterfunktion nämlich auch in massivem Maße. Das heißt, geh notfalls zu mehreren Ärzten, bis du einen gefunden hast, der dich ernst nimmt. Denn dann wirst du auch abnehmen können. Wenn es an der Schilddrüse liegt und du einen Arzt hast, der dich vernünftig einstellt, wirst du abnehmen können, wie jede andere Frau auch. So, Thema Hormone haben wir damit jetzt gerade mal abgehakt. Mein Fazit jetzt an dieser Stelle erstmal zum Kalorienzählen an sich ist, es ist mir einfach zu ungenau. Es gibt so viele Faktoren, die dafür sorgen, dass ich nicht abnehmen kann, obwohl ich meine Kalorien einhalte, und ich mag mich nicht damit abspeisen lassen, dass ich dann angeblich nicht getrackt habe. Es ist nicht so, dass Kalorienzählen bei niemandem funktioniert. Kalorienzählen funktioniert immer dann, wenn die anderen Faktoren stimmen. Das heißt, wenn du keine Schilddrüsenprobleme hast, wenn du generell keine hormonellen Probleme hast, wenn du vielleicht sehr übergewichtig bist, denn dann am Anfang hat dein Körper viele Reserven und gibt es einfach her. Wenn du genug Schlaf hast, wenn du keine absolut stressigen Alltagssituationen permanent hast und so weiter. Wenn also die Rahmenbedingungen stimmen, dann kannst du mit Kalorien rechnen und dir das angucken, wie dein Körper darauf reagiert. Was ich aber nicht empfehle, ist wirklich nur die Kalorien zu zählen, sondern meiner Meinung nach sollte man dann auch einen Blick auf die Makros werfen. Und mit einem Blick darauf werfen meine ich, dass man die ebenfalls regelmäßig trackt und nicht nur die Kalorien. Was sind die Makros? Die Makros sind die sogenannten Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Ich werde dir jetzt gleich sagen, was für eine Verteilung davon ich dir empfehle. Aber grundsätzlich einmal vorweg, du kannst sowas auch mit kostenfreien Apps tracken. Da musst du einfach mal schauen. Also MyFitnessPal kann ich jetzt, es gibt aber auch noch andere. Du kommst dafür eine Gratis-Version. Inwieweit du da alles genau einstellen kannst an der Verteilung, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, weil ich das einfach nicht benutze. Da musst du dir einfach mal verschiedene Apps runterladen und dir angucken, womit du am besten zurechtkommst. Dann wäre Schritt 1, dass du natürlich deinen Gesamtkalorienbedarf ausrechnest. Ob du dafür jetzt einen Internetrechner nimmst oder ob du so eine Fitnessarmband oder sowas hast, sei jetzt mal dahingestellt. Du brauchst also einen Ausgangswert, der für dich realistisch ist. Das musst du einfach selbst dann einschätzen. Und jetzt sagen wir mal, du sollst 2000 Kalorien essen. Davon ziehst du jetzt was ab. Da streiten sich echt die Geister drüber, wie viel Kaloriendefizit man haben sollte. So ein gängiger Wert ist 500. Wenn man sehr viele Kalorien am Tag zur Verfügung hat, machen manche auch 1000. Das ist wiederum gefährlich, wenn du als Frau halt generell nur 2000 zur Verfügung hast und das einfach mal auf die Hälfte kappst, würde ich dir das nicht empfehlen. Weil auch da deine Hormone dann irgendwann durcheinander geraten, beziehungsweise weil es auch einfach schneller zu einem Nährstoffmangel kommst. Für so einen geringen Kalorienanteil pro Tag wirst du es nicht schaffen, alle essentiellen Eiweiße, alle essentiellen Fette und genügend Vitamine jeden Tag wirklich deinem Körper zuzuführen. Und dann wird irgendwas zu kurz kommen und dann wird die Abnahme deswegen auf Dauer nicht funktionieren oder du wirst Heißhunger bekommen oder beides. Dementsprechend, wie viel Kalorien du da abziehst, musst du dann gegebenenfalls selber wissen. Wichtiger finde ich aber noch, was du für diese Kalorien isst. Und da sind wir jetzt also bei den Makros. Meine Empfehlung ist, fang an, deinen Eiweißanteil festzulegen. Ich habe dazu einen Blogbeitrag geschrieben, der heißt, lass mich lügen, wie viel Eiweiß pro Tag solltest du essen oder sollte ich essen? Ich verlinke ihn dir auf jeden Fall in den Shownotes. Da gehe ich dann noch ein bisschen spezifischer drauf ein, damit du dich selbst einschätzen kannst, weil ich empfehle zwischen 1,2 und 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu essen. Jetzt als Beispiel, wenn du 50 Kilo wiegst, du bist Sportler und hast viel Aktivität und sagst, okay, 2 Gramm pro Kilogramm, dann müsstest du als 50 Kilo Frau 100 Gramm Eiweiß essen. Ja, mit 1,2, ich bin leider zu schlecht im Kopfrechnen, kann ich es dir jetzt gerade nicht sagen. Du wirst dich also irgendwo dazwischen einordnen. Vielleicht sagst du auch, du nimmst erstmal so einen Mittelwert von 1,5, 1,6, guckst, wie du damit zurechtkommst und kannst dir den Eiweißanteil dann immer noch anpassen. Wenn du den Eiweißanteil also festgelegt hast, dann würde ich empfehlen, nicht mehr als 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag zu essen. Das ist ein sehr moderater Low-Carb-Bereich. Wenn du auf Brot, Nudeln, Kartoffeln verzichtest, dann wirst du auf diese 100 Gramm nicht mal kommen. Da kannst du wirklich jede Menge Obst für essen, Milchprodukte und so weiter. Das empfehle ich jetzt, weil, wie gesagt, das Insulin jedes Mal die Fettverbrennung unterbricht und weil du einfach ja wahrscheinlich schon volle Glykogenspeicher hast und einfach jedes Mal die überschüssigen Blutzuckeranteile dann als Fett eingelagert werden. Dementsprechend empfehle ich nicht mehr als 100 Gramm pro Tag. Werden andere anders sehen, aber dann ist der Podcast vielleicht auch nicht das Richtige für die Leute, die das anders sehen. So, und der Rest, der dann übrig bleibt, also Eiweiß hat 4,1 Kalorien pro Gramm. Und Kohlenhydrate auch. Das heißt, da kannst du dir ausrechnen, wie viel wie viel Kalorien du jetzt schon für Kohlenhydrate und Fett ausgegeben hast sozusagen. Und der Rest darf dann mit Fett aufgefüllt werden. Ich spreche natürlich von hochwertigen Fetten und hier nicht irgendwelche Transfettsäuren und Margarine und solche Sachen, sondern halt wirklich Avocado, Nüsse, hochwertige Öle, aber auch hochwertiges Fleisch, fettes Fleisch, wenn du das essen möchtest, und fetter Fisch. Die enthalten natürlich viele Fette, die unser Körper gut verwerten kann. Natürlich hat Fett mehr Kalorien, nämlich glaube ich 9,1 oder 9,2 pro Gramm, aber damit hättest du einen Anhaltspunkt. Wenn du so eine App hast, wo du dir einstellen kannst, wie viel Gramm Eiweiß und wie viel Gramm Kohlenhydrate und so weiter du essen willst, dann wird die dir das automatisch umrechnen in Kalorien. Aber wie gesagt, ich benutze so eine App nicht, dementsprechend kann ich dir jetzt da nicht sagen, welche App das Nonplusultra ist, wenn du das machen möchtest. Wichtig ist meiner Meinung nach auch, dass du dann nicht mehr als drei Mahlzeiten am Tag isst, weil natürlich, auch wenn wir Low Carb leben, sind immer noch Kohlenhydrate dabei. Das soll auch so sein, das ist auch in Ordnung. Aber natürlich hast du trotzdem immer noch einen gewissen Insulinausstoß. Und je mehr Mahlzeiten am Tag du isst, je mehr du snackst, desto öfter wird halt die Fettverbrennung unterbrochen. Auch wenn es natürlich nicht so lange dauert, bis das Insulin dann seine Arbeit verrichtet hat. Solltest du einfach schauen, dass du bei diesen drei Mahlzeiten bleibst. Und der Vorteil bei Low Carb ist einfach, durch den höheren Eiweiß- und Fettgehalt bist du sehr satt. Das heißt, es wird dir dann auch nicht schwer fallen, dabei zu bleiben bei diesen drei Mahlzeiten. Wenn du jemand bist, der sagt, er möchte zusätzlich Ausnahmen machen, beim Abnehmen selbst ist natürlich jede Ausnahme erstmal kontraproduktiv. Das musst du für dich selbst entscheiden, aber auch wenn du dein Gewicht halten möchtest, wird es ja dazu kommen, dass du Ausnahmemahlzeiten oder sogar Ausnahmetage machst oder Kleinigkeiten einbaust. Bei Kleinigkeiten wie jetzt mal hier ein Kinderriegel, da eine Kugel Eis, würde ich es einfach mit in die Kohlenhydrate tracken, fertig aus, weil du dich dann sowieso immer noch den Großteil des Tages gesund ernährst. Das sind ja wirklich Kleinigkeiten. Ganze Mahlzeiten oder ganze Tage, also Mahlzeiten meine ich, wenn du im Restaurant schön Pizza isst mit Dessert oder ein Ausnahmetag ist, wenn du auf einer Hochzeit eingeladen bist und es gibt halt von morgens bis abends ungesunde Sachen. Ich persönlich spreche nicht von einem Cheat Day à la, ich liege auf dem Sofa und kann mich nicht mehr bewegen und mir tut alles weh und mir ist fürchterlich schlecht. Da habe ich einfach inzwischen die Ansicht, dass das einfach nichts mit Genuss zu tun hat und dementsprechend empfehle ich das nicht. Aber diese Sachen sollten immer on top sein, also die Mahlzeiten oder die Tage. Fang nicht an, das auszugleichen. Das führt in der Regel dazu, dass du irgendwann ein schlechtes Gewissen hast nach solchen Tagen. Es führt dazu, dass du versuchst, es einzusparen und dass du dann in so einen Kreislauf reinrutscht von: Ich habe mich jetzt vollgestopft und dafür ziehe ich ab morgen aber richtig streng durch. Und dann gibt es nicht mehr die normale gesunde Abnehmernährung oder die normale gesunde Gewichthaltenernährung, sondern es gibt nur noch die Extreme und es schaukelt sich gegenseitig hoch. Je öfter man dann Ausnahmen macht oder sogar die Kontrolle verliert, also dass es wirklich ungewollte Fressflashs sind, nenne ich es jetzt mal, desto häufiger bestraft man sich auch damit, dass man dann die Ernährung umso härter durchziehen will. Und dann bekommst du kein gesundes und entspanntes Verhältnis mehr zu essen. Und das möchte ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du das bleiben lässt. Also, wenn du Ausnahmen machst, Hake es ab und mach am nächsten Tag ganz normal weiter. Ja, wenn du eine Ausnahmemahlzeit gemacht hast oder sogar einen ganzen Tag, wirst du mehr auf die Waage bringen. Das ist zum einen, liegt es daran, dass du wahrscheinlich mehr gegessen hast als sonst. Das heißt, dieses Essen, was in deinem Magen-Darm-Trakt liegt, wiegt ja schon mehr. Und natürlich hast du Wassereinlagerungen wie sonst was, weil die Sachen sind voller Zucker und voller Konservierungsstoffe und voller Salze und voller Kohlenhydrate und dementsprechend, das bindet alles Wasser. Aber das Wasser wird verschwinden und wenn du diese Ausnahmen wirklich nicht täglich machst, sondern, ich sag mal, eine Mahlzeit einmal pro Woche, so ein Ausnahmetag ein bis zweimal im Monat höchstens, dann wirst du davon nicht zunehmen. Es kann aber sein, dass du damit nicht abnimmst. Das musst du einfach für dich selbst testen. Wenn du sagst, du möchtest mehr Kohlenhydrate essen, du möchtest nicht Low Carb essen, empfehle ich dir, das in der Tat erst zu machen, wenn du nicht mehr abnehmen willst. Und dann musst du halt die Kohlenhydrate schrittweise erhöhen und dafür wirst du die Fette reduzieren müssen. Ich werde dir aber auf keinen Fall empfehlen, eine Low-Fat-Ernährung zu machen, also High-Carb, Low-Fat, weil es einfach meiner Meinung nach absolut ungesund ist, denn es gibt essentielle Fette und die kommen dann zu kurz, gerade wenn man hier irgendwie 30 Gramm nur am Tag isst und es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Das heißt, die Entscheidung, mehr Kohlenhydrate zu essen und dafür dem Körper die essentiellen Fette oder generell auch Fette, es gibt auch Fette, die nicht essentiell sind, aber unser Körper kann sie gut verarbeiten, vorzuenthalten, halte ich für eine ungesunde Entscheidung und dementsprechend empfehle ich das nicht. Wenn du in der Situation sein solltest, dass du sagst, ich mache das alles schon und ich lebe vielleicht sogar Low Carb oder was auch immer du dir für eine Ernährungsform ausgesucht hast, von der du der Meinung bist, du müsstest damit eigentlich abnehmen. Jetzt mal, ich werte das überhaupt nicht. Du wirst dich mit der Ernährungsform, die du ausführst, beschäftigt haben und du nimmst trotzdem nicht ab. Dann stell dir folgende Fragen. Als erstes, wie viel schläfst du und wie viel Stress hast du? Wenn bei einem von beiden definitiv was im Argen liegt, dann solltest du dich als erstes darum kümmern, wie du das in den Griff kriegst. Also wie du Stress reduzieren kannst oder wie du zu mehr Schlaf kommst, damit einfach das Cortisol nicht dafür sorgt, dass du kein Fett abbaust. Dann solltest du deine Schilddrüse untersuchen lassen. Bitte bei einem Endokrinologen oder beim Nuklearmediziner, also bei einem Facharzt, der wirklich sich mit Hormonen auskennt und der wirklich dein Blutbild genau durchgeht und der deine Symptome ernst nimmt. Wenn du das Gefühl hast, du sagst ihm, ich kann nicht abnehmen, ich bin müde und abgeschlagen und der sagt, ja, ja, dann such dir einen anderen Arzt. Hier nochmal, wenn es um die Schilddrüse geht, achte auf den FT3-Wert, dass der im oberen Drittel ist. Mittig reicht reicht nicht aus, um abzunehmen. So, dann ist es zwar im Normbereich, aber es reicht nicht aus, um abzunehmen. Lass dir dementsprechend am besten die Blutwerte dann auch mitgeben. Also bitte darum, dass du auch eine Ausfertigung des Berichtes bekommst. Und was du dann noch prüfen solltest, ist, hast du Wassereinlagerung? Wenn du Wassereinlagerung hast, zum Beispiel aufgrund deines Zykluses, dann musst du dir keine weiteren Gedanken machen. Wir haben das als Frauen, dass wir an manchen Tagen unseres Zykluses Wasser einlagern, das verschwindet wieder. Wenn wir eine Hitzewelle haben, wie diesen Sommer, und du deswegen Wassereinlagerung hast, betrifft viele von uns, dann hilft nur trinken, trinken, trinken und hoffen, dass es sich wieder abkühlt. Du kannst mit Trinken wirklich Wassereinlagerung ausspülen, aber du solltest deswegen zum Beispiel nicht auf Salz verzichten oder so, darum geht's nicht. Dieses Gewebewasser wird zum einen von alleine wieder verschwinden, wenn die äußeren Umstände, also die Hitze, verschwindet und du kannst es mit viel Trinken unterstützen. Stress reduzieren habe ich schon gesagt, wenn du trotzdem, weil Stress könnte auch Wasser einlagern, wenn du trotzdem, trotz dieser Tipps immer noch Wassereinlagerung hast, dann solltest du ebenfalls zum Arzt gehen, weil Wassereinlagerungen, die du dauerhaft hast, die nicht wieder von alleine verschwinden, die können auch ein Indikator für wirklich eine schwerere Erkrankung sein, zum Beispiel für Herzprobleme oder halt auch für eine Schilddrüsenunterfunktion. Dementsprechend nimm es nicht auf die leichte Schulter. Wenn die Wassereinlagerungen wirklich dauerhaft da sind, muss sich das ein Arzt angucken. So, zum Ende dieser Podcast-Folge fragst du dich jetzt vielleicht noch, wie ich das denn mache, weil ich habe dir ja gesagt, dass ich keine App benutze, die man sich so runterladen kann. Ich mache natürlich mein eigenes Ernährungsprogramm Eve und da ist es so, dass wöchentlich die Makros, also Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette, reduziert werden, aber anhand des Fortschrittes. Das heißt, ich ziehe da nicht einfach irgendeinen Plan durch und es ist vor allem so, dass jeder Teilnehmer, sei es jetzt ich oder irgendeine meiner Teilnehmerinnen, die das Programm gekauft haben, individuelle Berechnungen bekommen. Das heißt, wir starten schon mal nicht alle mit den gleichen Werten, sondern das wird individuell berechnet anhand mehrerer Angaben, die du angeben musst. Dann wird jede Woche geguckt, wie hat sich das Gewicht entwickelt, also hat man auf der Waage abgenommen, aber es gibt auch Pflichtmaße, die du messen musst jede Woche, weil es kann auch einfach sein, dass aufgrund von Wassereinlagerungen oder so sich auf der Waage nichts tut, die Umfänge schrumpfen aber und die Umfänge sind das, was man letztendlich im Spiegel sieht und was andere wahrnehmen. Dementsprechend wird beides jede Woche geprüft und wenn da ein gutes Ergebnis erzielt wurde, dann wird auch nichts weiter reduziert bei der Nahrung. Wenn da noch ein bisschen mehr geht, dann wird entsprechend geschraubt an den Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten. Und das liegt also wirklich individuell an deiner Ausgangslage und an deiner Entwicklung. Das heißt, es ist vom Prinzip her so, als wenn ich als Ernährungsberaterin mich jede Woche mit dir zusammensetze, dein Ernährungstagebuch durchgucke und sage, was wir besser machen können, damit du wirklich kontinuierlich Fett abbaust. Dazu kommt auch, dass Eve über die App reguliert, wenn du zum Beispiel zu viel Fett, aber zu wenig Eiweiß gegessen hast oder andersrum. Eve rechnet das in der nächsten Woche gegen. Das heißt, die App prüft wirklich, was hast du tatsächlich gegessen? Hast du damit gute Fortschritte erzielt? Und was können wir nächste Woche optimieren? Das ist eine Sache, die nichtmals Ernährungsberater machen. Denn wenn du zu einer Ernährungsberatung gehst, dann hast du in der Regel nicht jede Woche einen Termin. Da wird nicht jede Woche dein Ernährungstagebuch durchgeguckt und schon gar nicht kriegst du jede Woche eine Optimierung. Die App macht das für dich jede Woche und jeden Tag hast du quasi mit der App deinen Ernährungsberater dabei, der sagt, das und das hast du noch offen, das und das solltest du noch essen. Wir zählen in dieser App keine Kalorien, weil Kalorien dazu verleiten, dass man sich auf die falschen Lebensmittel fixiert, dass man Lebensmittel isst, weil sie wenig Kalorien haben und zum Beispiel etwas wie Nüsse oder Avocado nicht isst, weil die Kalorien erstmal so groß aussehen. Deswegen gibt es die Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette dort als Einheiten, auch nicht als Gramm. Ich möchte nicht, dass man hier so den Erbsenzähler macht und sich damit verrückt macht. Das ist beim Kalorienzählen nämlich leider auch noch häufig ein Faktor und beim Makrozählen auch. Und alles, was du in die App gibst, wird automatisch von deinen Einheiten abgezogen und am Ende des Tages hast du dort optimalerweise eine schwarze Null stehen. Wenn du noch was übrig hast, dann darfst du das gerne an einem anderen Tag noch essen. Wenn du was überzogen hattest, dann solltest du das an einem anderen Tag einsparen. So sieht's aus. Die Kohlenhydrate werden in dem Programm von Woche zu Woche reduziert. Dadurch, dass es wirklich eine schrittweise Reduzierung ist, lässt sich das wirklich gut aushalten. Und wenn du mal schauen willst, was es so zu essen gibt, dann sage ich dir nur, schau auf meinem Blog vorbei. Alle Rezepte, die du dort findest, kannst du im Programm essen, kannst dir auch eigene Rezepte anlegen und du wirst merken, man kann so lecker essen und trotzdem abnehmen, dass es sich nicht nach Diät einfühlt. So, jetzt verhaspel ich mich hier schon wieder. Genau, warum mache ich das mit diesen Makros? Warum optimiere ich immer den Fett- und Eiweißgehalt? Beides ist wichtig, damit du ein Fettverbrenner wirst. Du sollst einen möglichst konstant niedrigen Insulinspiegel haben. Das heißt, die Kohlenhydrate sollen auch möglichst nicht auf einmal gegessen werden, erkläre ich alles im Programm. Und du sollst einfach dafür sorgen, dass du immer satt bist aufgrund der Zusammensetzung der Makros. Also am besten kombinierst du die Kohlenhydrate mit Eiweiß und Fett. Da bist du wirklich lange satt, mit Gemüse dann auch noch. Und dadurch fällt es deinem Körper einfach leicht, in die Fettverbrennung umzusteigen. Du wirst merken, du brauchst einen Zuckerentzug, der wird am Anfang hoffentlich kurz und schmerzlos durchgestanden werden, innerhalb von 1 bis 2 Tagen, weil unser Gehirn süchtig ist nach dem ganzen Zucker, den wir jeden Tag essen. Aber dann wird dein Körper das Effektivste machen, was geht. Er wird in den Fettverbrennungsmodus schalten und er wird dann wirklich seine Energie aus Fetten beziehen. Sowohl die Fette, die du isst, als auch die Fettreserven auf den Hüften. Und das ist der Grund, warum Low Carb so gut funktioniert. Und mit Eve hast du dann auch noch die super individuelle Variante. Und du hast natürlich mich und ich stehe immer für Fragen zur Verfügung. Und werde mit dir dafür kämpfen, dass du dein Ziel erreichst. Das ist also meine Empfehlung für dich. Wenn du sagst, du willst wirklich die Rundumbetreuung, dann komm natürlich gerne zu mir in mein Ernährungsprogramm Eve. Ansonsten such dir eine freie App und probier es doch erstmal selbst aus. Stell dir die Makros ein, wie ich es dir empfohlen habe. Probier meine Rezepte aus, probier es doch erstmal aus und schau, wie dein Körper sich entwickelt. Und ja, es ist dann ein bisschen nervig, dass man selbst immer wieder daran rumschrauben muss, denn sobald man abgenommen hat, muss man halt nun mal seine Ernährung wieder anpassen, sonst nimmt man nicht weiter ab. Ja, das ist das, was ich dir abnehme mit Eve. Aber ansonsten bekommst du das alleine hin. Es dauert gegebenenfalls halt länger, bis du dich eingefuchst hast. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Und dementsprechend versteif dich nicht auf die Kalorien. Das ist mein Fazit dieses Podcasts. Sondern fokussiere dich vor allem auch darauf, was du innerhalb dieser Kalorien isst. Und letztendlich wirst du da dann rumfallen müssen, bis du das optimale Verhältnis von Kohlenhydraten, Eiweißen und Fett für dich gefunden hast, damit du damit effektiv abnehmen kannst. Ich wünschte, ich könnte dir jetzt einfach einen fertigen Plan hinlegen und sagen, so, hier hast du einen Standardplan, funktioniert für alle. Dem ist aber nicht so. Und das ist auch wirklich nicht zu empfehlen, weil dabei immer irgendjemand zu kurz kommt, auf den dieser Plan nicht passt. Also bitte, wenn du bis jetzt Probleme hattest beim Abnehmen, dann mach dir bewusst, dass es daran liegt, dass du vielleicht immer die Abkürzung gehen wolltest, immer einen vorgeschriebenen Diätplan machen wolltest und ja, dass es vielleicht jetzt einfach Zeit ist, wirklich individueller zu denken. So, das waren meine Worte zum Thema Kalorienzählen. Ich zähle sie nicht. Wenn du sie zählst, zähl bitte auch die Makros. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann.